Sascha, wir sind heute hier in Kolbermoor und durften uns ein ganzes Quartier anschauen von Max Werndl. Aber neben diesem Quartier ist es ja auch ein unfassbar krasser Typ. Ja, mir fallen gar keine anderen Worte dazu ein.
Das war's. Also wir sind ganz soft gestartet, so ein bisschen Projektentwicklung und Quartier. Das klingt noch relativ langweilig. Die Qualität, die uns hier gezeigt wurde, ließ uns nur staunen und freudestrahlend durch die Gegend laufen. Also das zum einen mal ganz großartig, was hier beruflich in unserer Immobilienwelt zustande gebracht wird. Aber Max hat eine unfassbare Lebensgeschichte und war mal Rennfahrer und Basejumper.
Genau. Und mehr hört ihr dann in dem Podcast.
Genau.
Rohstoff, veredelt von Annette Quee und Sascha Tran.
Hallo Annette, wir haben einen kleinen Abstecher gemacht von München von der Expo nach Rosenheim und uns gegenüber sitzt Max Werndl. Hi.
Hi, grüß euch.
Hallo Max.
Wir sind hier in der alten Spinnerei in Kolbermoor, heißt das.
Kolbermoor, genau.
Ja, genau. Und das ist eine Quartiersentwicklung, die du mit deiner Familie seit über 20 Jahren mittlerweile betreibst.
Richtig, also schon bald 25 Jahre und die Quartiersentwicklung jetzt schon in zweiter Generation, richtig. Ja.
Wir sitzen jetzt hier in einem Gebäude, das ist das zuletzt fertiggestellte, 2021 hast du erzählt. Die ersten Gebäude, erzähl nochmal, was waren die?
Also es ging ja erstmal los mit einem Ende. Also es ging ja bei uns mit der Familie Werndl erstmal zu Ende mit der Büromöbelproduktion 99. Und mein Vater und mein Onkel haben dann nach der Büromöbelproduktion und mit dem Verkaufserlös der Firma begonnen, sich eben dem Immobilienthema zu widmen. Und eines der ersten Themen war die Kunstmühle in Rosenheim, aber dann schon bald eben auch die Spinnerei hier in Kolbermoor. Und ja, nachdem sie ja eigentlich erstmal Möbel gebaut haben, waren sie jetzt nicht die typischen Projektentwickler. Mhm. Das heißt, sie kamen eigentlich nur mit dem Anspruch an sich selbst, mit dem Anspruch ans Produkt und mit der Hoffnung und der Vision im Bauch zu diesem damals noch wirklich sehr heruntergekommenen, aber doch wunderschönen Eck hier in Kolbermoor, haben beschlossen, es zu kaufen und zu entwickeln. Und von einer strukturierten Projektentwicklung kann man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgehen. Aber das war dann um die Jahrtausendwende, da ging das damals schon los. Ja.
Wir haben gerade gesagt, wir hätten uns gewünscht, bei diesem Podcast mal so eine Videoaufnahme mitzunehmen. Das klingt jetzt alles so nüchtern und so neutral. Uns ist gerade die Klappe runtergefallen, weil wir eine Führung mit dir gemacht haben. Und das ist ja alles andere als so eine innerstädtische Quartiersentwicklung mit irgendwelchen Ladenketten und ein paar Wohnungen drüber. Sondern es ist hochindividuell, wunderschön, eine ganz tolle und wertige Architektur und ein richtig buntes Bild, also von einer ausgezeichneten Pizzeria, ausgezeichnet im wahrsten Sinne, über eine Akademie der Künste, über Eigentumswohnen, über einen Park, ganz viel denkmalgeschützt. Es ist eine unfassbar schöne Atmosphäre hier.
Ja, danke. Das heißt, dass wir unseren Job gut gemacht haben, aber die Idee von einer gemischten Nutzung bestand schon von Anfang an. Also man hat ja aufgrund des Leerstands hier gesehen, was passiert, wenn etwas mal nicht funktioniert und was das mit einem Ort macht, wenn es so ein großes Gebiet ist, das dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, Nutzungen zu durchmischen in Ortskernen liegt dann eigentlich auf der Hand, dass es Sinn macht. Und Wohnen mit Gastronomie, Veranstaltungen und in dem Fall auch Akademie, also Lernen, aber auch mit Gewerbe, Arbeiten und Herstellung zu mischen, war das Ziel. Ist uns in den allermeisten Fällen auch gut gelungen. Und dass es sich immer noch so gut anfühlt, auch wenn manche Sachen nicht gut gelungen sind, heißt, dass das Grundprinzip Mischnutzung erfolgreich war. Und es gab ja auch ein paar Ecken hier in der Spinnerei, wo wir noch nachbessern wollen, die halt einfach nicht gut funktioniert haben, aber die Mischnutzung im Prinzip an sich nicht gefährdet oder in irgendeiner Form einschränkt.
Also hattet ihr von Anfang an so eine Art Masterplan und wer hat euch da so unterstützt? Wie seid ihr daran gegangen?
Masterplan ist ein gutes Wort, besonders bei einer Quartiersentwicklung, die über einen so langen Zeitraum geht, also jetzt hier auch generationsübergreifend. Da muss man ja auch davon ausgehen, dass Visionen, Ideen und persönliche Ansprüche von der einen Generation auf die andere Generation schon auch mit übertragen werden, aber bestimmt auch ein gewisser Verlust dabei ist oder auch Schwund und Veränderung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Zeit uns verändert hat, dass die Anforderungen, Probleme und Rahmenbedingungen sich verändert haben. Und ein wichtiger Spruch meines Onkels ist, den er sicher selber auch geklaut hat, ich weiß nicht, wer der Urheber ist dieses Spruchs, aber wer den Hafen nicht kennt, für den ist jeder Wind ein ungünstiger. Das heißt, eine Grundrichtung zu haben, wo man hin will, das ist unser Masterplan. Was wir nicht gemacht haben und was ich auch bis heute nicht richtig finde, ist zu sagen, ich nagel einen Plan fest und arbeite den dann über 20 Jahre runter. Weil ich muss mit den Erkenntnissen, die ich in den Bauabschnitten gewonnen habe, eigentlich in den nächsten Bauabschnitten reagieren können.
Ja.
Weil ich habe noch keinen getroffen auf dieser Welt, der es geschafft hat, dass nachher genau das rauskam, was er geplant hatte. Das gibt es auch aus meiner Sicht nicht, weil Menschen verhalten sich anders, Zeiten verändern sich und eben auch Nutzungen. Und die ersten Ideen, die es damals gab, die waren gut, aber die wurden nicht so gebaut, weil sich halt eben auch einiges verändert hat bis dahin.
Also um es zu versuchen, etwas bildlich zu machen, wir sind gerade beim Bahndepot-Gebäude gewesen, was auch denkmalgeschützt ist, aufgestockt wird, in einer neuen Nutzung überführt wird. Und da führt eine Brücke, eine Fußgängerbrücke über diesen Kanal. Die Story musst du kurz mal erzählen. Mit was für Themen ihr euch beschäftigt hier und was daraus gemacht wird?
Ja, das stimmt. Also das Garn-Magazin ist unser aktuelles Projekt mit dieser alten Bahnbrücke. Und es gab viele Rahmenbedingungen um dieses Gebäude herum, das uns dann zu der jetzigen Lösung geführt hat. Man muss dem noch voranführen, dass das Gebäude ja schon mal saniert wurde. Also im Zuge der Gesamtsanierung der Spinnerei ist dieses Gebäude schon mal saniert worden. Mhm. Es war historisch eine Lagerhalle für den Garn und wurde dann saniert auch für eine moderne Lagerhalle. Also da war ein Dekorationsausstatter drin, der auf insgesamt 3000 Quadratmetern da Logistik, aber eben auch Gewerbeverkauf betrieben hat. Hat funktioniert, hat sich gut vermieten lassen, war toll. Für die Spinnerei war es nicht gut, weil es war ein geschlossenes Gebäude. Ich konnte da nur mit Gewerbeschein rein und einkaufen. Und da sind die LKWs immer hingekommen und wieder weggefahren und ich musste immer weiträumig außen rumlaufen. Also dieses Gebäude war toll, war schön, war vermietet, war gut genutzt. Aber für das Leben in der Spinnerei war es nicht gut. Und das hat uns dann eben dazu motiviert, gut, wir müssen es nochmal anpacken. Haben dann den Mieter dann irgendwann den Mietvertrag auslaufen lassen, nicht weiter verlängert und haben begonnen, das umzuplanen. Und im Zuge dieser Umplanung, jetzt komme ich zu diesem ominösen Thema mit der Bahnbrücke. Dadurch, dass es eine Lagerhalle war und hier Großindustrie war, sind auch Eisenbahnschienen in dieses Gebäude hineingegangen. Und es war ein großer Kran an der Decke, der dann die Güterwaggons be- und entladen hat. Und diese Eisenbahnbrücke, die war natürlich marode. Die konnte man so nicht erhalten und sie zu restaurieren, hätte weitaus mehr gekostet, als sie neu zu bauen. Aber für den Fußgänger- und Fahrradverkehr des Ortes und in der Spinnerei war sie wichtig. Das heißt, es muss wieder eine Brücke kommen, das war irgendwie klar. Was nicht klar war, wer sie zahlt. Und dann war ich beim Bürgermeister oder zuerst einmal im Grundbuchamt und im Staatsarchiv und beim Notar. Ich wusste schon mal nicht, wem die Brücke gehört. Eigentlich dachte ich, sie gehört dem Gewässereigentümer oder der Stadt. Es hat sich dann leider herausgestellt, dass sie mir gehört und dass es mein Thema ist. Leider heute Gott sei Dank, weil diese Brücke führt über einen regulierten Kanal, der es mir ermöglicht hat, darüber nachzudenken, unter diese Brücke in Zukunft einen Raum reinzuhängen, den ich vermieten kann und dadurch diese Investition refinanziert. Und aus dieser Schnapsidee ist eine konkrete Idee, ist eine Zeichnung, ist eine Genehmigung geworden. Es war nicht einfach, es war ein 6 Jahre langer Weg, muss man auch dazu sagen. Aber zum Schluss hat Kommune, Denkmalamt und auch der Gewässereigentümer grünes Licht gegeben. Und aktuell sind wir mit dem Rohbau von dieser Brücke schon fertig. Und ab Mitte nächsten Jahres wird ein Steuerberater in dieser Brücke die Steuerscheine von anderen Kunden ausfüllen. Schauen wir mal. Aber es wird ein Büro. Und das war eine verrückte Idee, aber das war zum Schluss die zündende Idee, die diese Brücke überhaupt finanzierbar gemacht hat für uns.
Ich finde das ein schönes Beispiel. Also die Stunde, die du uns gerade rumgeführt hast, dieses ganze Quartier strotzt vor individuellen, total kreativen und wertigen Lösungen. Auch die Materialwahl merkt man überall. Ist alles Glas, tolle Sichtbetonoberflächen, Holz, aber nicht so, dass man sich vorsichtig durchbegeben möchte, sondern so gemacht, dass es auch praktikabel ist. Und sehr anmutend.
Ja, und totale Liebe zum Detail spürt man hier überall.
Danke.
Schön.
Also vielleicht liegt es auch darin, dass das auch so ein bisschen ein Wendelthema ist. Ich selber kenne es nicht anders, aber wenn ich andere Bauvorhaben anschaue, fällt mir das schon manchmal auf, dass eine gute Idee halt leider oft nicht reicht. Und ein guter Architekt, der macht seinen Job hervorragend. Aber wenn dann nachher die Details, die man halt auf dem Plan nicht in der Tiefe geregelt kriegt, nachher auf der Baustelle nicht geregelt kriegt, dann wird die gute Idee oder dann leuchtet die gute Idee nicht so gut. Deswegen haben wir sehr früh erkannt, wir müssen diese guten Ideen nicht nur durch die Planung tragen, sondern auch durch die Realisierung. Und das heißt, es ist für uns unabdingbar, dass wir auch die Realisierung genauso detailverliebt begleiten wie die Planung. Das heißt, wir haben eine eigene Abteilung in der Firma etabliert, Produkt und Qualität, die nichts anderes macht, als die Planung mit guten Ideen versorgen oder gute Ideen vor Kostenrestriktionen schützen, aber eben auch dann auf der Baustelle mit den Handwerkern drüber reden, wie setzen wir die um? Wie laufen Fugen zusammen? Wie laufen Raumkanten zusammen? Wie laufen Materialien zusammen? Weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wenn man so ein Gebäude betritt, dass man das spürt, ob die Leute an Spaß dabei hatten, ob sie das gern gemacht haben, was sich dabei was gedacht hat oder nicht. Mhm. Und jetzt hier in dem speziellen Fall, es ist euch sicher nicht aufgefallen, aber spüren tut man es trotzdem. Zum Beispiel das Fliesenfugenraster in diesem Gebäude ist über alle Geschosse gleich. auf den Millimeter. Synchronisiert über den Aufzug, weil da läuft es zusammen. Aber wenn man zum Beispiel von oben runterschaut oder von innen rausschaut, also da, wo Fliesen verlegt sind, alle Fugen laufen zusammen. Und das ist einfach angenehm. Ob man es jetzt merkt und wahrnimmt, ist das eine. Aber spüren tut man es.
Also spüren tut man es schon, wenn man mit dem Auto in dieses Quartier reinfährt. Das ist die Materialwahl, das ist die Begrünung, die stattfindet, das ist dieses Raum- und städtebauliche Konzept, das merkst du beim Einbiegen. Das ist wirklich spürbar, ja. Und wir waren ja auch in der Tiefgarage, hast einen langen Vortrag gehalten, warum jede Tiefgarage bitte ein Schnelllauftor bekommen sollte, weil das der eigentliche Hauseingang ist und die Treppe aus Türen bitte aus Glas und man nicht in ein dunkles Loch reinläuft. Also es ist wirklich an jeder Stelle spürbar. Es ist ganz, ganz großes Kino hier.
Na, da ist es ja auch insbesondere wirklich praktikabel, weil du vorhin sagtest ja, manche Gelder werden reingesteckt in Qualität, die man nicht sieht. Und hier ist es aber die Qualität, die wirklich erlebbar ist. Und richtig. Ich glaube, das ist halt der Punkt.
Sichtbare und nicht sichtbare Qualität, ja. Genau. Es ist ja heute noch wichtiger geworden, als es früher war. Und damals war es auch schon wichtig. Aber gerade wird ja wirklich an jedem Eck die Kostenschraube enger gezogen. Und sichtbare Qualität vor Einsparungen zu schützen, das ist so ein Kampf, den wir gerade führen. Und opfern lieber auf der nicht sichtbaren Qualität sehr viele Sachen, weil ich schon glaube, dass man kann günstig bauen, ohne dass es hässlich ist oder ohne dass es nicht durchdacht ist. Also das muss nicht Hand in Hand gehen aus meiner Sicht.
Wann war der Zeitpunkt in deinem Leben, dass du für dich gesagt hast, du willst auch in die Projektentwicklung gehen?
Als kleiner Junge bin ich mit meinem Vater noch durch die Holzmaschinen durchgelaufen, wo Spanplatten geschnitten wurden und gefräst wurden. Da dachte ich eher noch, dass ich Schreibtische bauen werde in der Zukunft. Als sie die Firma verkauft haben und dann begonnen haben mit dem Bau, habe ich mich erstmal mit dem Thema nicht so gut anfreunden können. Ich habe als Kind so, Baustellen fand ich irgendwie nicht so cool als Kind. Das hat sich erst entwickelt. Also Bagger und so war schon cool, aber eigentlich mochte ich die grünen Wiesen immer lieber als braune Löcher. Aber meine Liebe zur Technik, meine Liebe zum Detail und auch meine Ehrfurcht vor dem, was mein Vater und mein Onkel aufgebaut haben und der Wille, das auch weiterzutragen, ist geblieben. Ja, dann habe ich meinen Bauingenieur gemacht und begonnen, dann diesen Plan zu verfolgen. Aber ich habe schon auf dem Weg entdeckt, dass ich Talente habe und auch Talente nicht habe. Es gibt Sachen, die ich nicht kann, ganz offensichtlich. Und es gibt aber Sachen, die ich gut kann und habe begonnen, mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann. Und das ist eben diese Detailverliebtheit, die Verbindung von guten Ideen mit dem Gestalterischen, aber auch das Technische und Planerische in diese Gebäude reinzubringen und einfach sich auch mit dem Status quo nicht zufrieden zu geben. Einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir mal wieder was besser gemacht, aber das nächste Mal können wir es noch besser machen.
Du hast es auch erwähnt, natürlich auch, wir kommen ja noch zu der einen oder anderen Abbiegung in deinem Leben, aber du warst mal Rennfahrer und hast die 24 Stunden auf der Nordschleife gewonnen. Das ist wahrscheinlich den gleichen Anspruch, den man haben muss, um überhaupt so einen Sieg feiern zu können, oder? Immer wieder in die Box reinzufahren und sagen, es muss noch besser gehen.
Die ganze Familie ist so strukturiert. Also die Jessica von Bredow Werndl, meine Cousine zum Beispiel, ist jetzt vierfache Olympiagoldsiegerin im Dressurreiten. Meine Schwester war selber lang gute Springreiterin. Mein Bruder hat Tennis gespielt. Ich war Rennfahrer, eben mit dem Höhepunkt in der GT4 auf der 24 Stunden der Bergigen Nordschleife 2009. Es ist auch schon wieder lang her. Aber wir waren immer schon auch sportlich sehr aktiv. Und dieser Sportsgeist im Kopf, den kann man in allen Lebensbereichen anwenden. Und natürlich auch auf der Baustelle und auch im Planerteam. Und wie oft sind wir vor irgendwelchen Problemen wie der Ochs vom Berg standen? Und stell dir mal vor, du hättest da nicht den sportlichen Anspruch zu sagen, komm, das schaffen wir jetzt, packen wir jetzt halt mal zusammen, jetzt finden wir irgendeine Lösung und verlassen den Raum erst, wenn wir eine Lösung haben. Und dann geht's weiter. Und das ist wichtig in solchen Prozessen, dass da einfach jemand da ist, der einen Sportsgeist mitbringt und gute Laune mitbringt und die Leute vorantreibt und motiviert. Und das können wir. Und das machen wir auch gern.
Und neben diesem Antrieb, du hast vorhin erzählt, deine Mutter ist Künstlerin. Also ich finde das jetzt auch nicht verwunderlich, dass du auch diese Liebe zum Detail hast und schon auf die Gestaltung achtest. Damit seid ihr ja schon auch geprägt worden, wahrscheinlich schon direkt als Kinder.
Das stimmt. Also meine Mutter ist ja auch Innenarchitektin, nicht nur Künstlerin, sondern auch Innenarchitektin und sie hat immer auch sehr treffsicher, wenn sie irgendwas gestalten durfte, immer das Teuerste gewählt. Also ohne zu wissen, was es wirklich kostet, aber der Hang zum Schönen und sich dem Schönen hingezogen zu fühlen, das ist bei uns natürlich auch tief verankert und ich weigere mich auch, unser Umfeld und unsere Heimat mit irgendwas Mittelmäßigem auszustatten. Das finde ich nicht richtig. Deswegen haben wir uns das eben auch zur Mission gemacht. Wir wohnen hier, wir leben hier, wir wollen, dass unsere Heimat mindestens schön bleibt, wenn nicht schöner wird. Und da dürfen wir auch die Verantwortung, die wir haben, nicht unterschätzen als Immobilienprojektentwickler, weil das, was wir hier machen, das steht ja idealerweise viel länger, als wir leben.
Ja.
Und auch nachkommende Generationen müssen mit dem klarkommen und auch irgendwie wieder umgehen können. Also jetzt über den ökologischen Aspekt hinaus, die Leute verhalten sich an schönen Orten besser. Mit ihrem Umfeld und mit sich selbst gehen sie besser um, wenn sie an schönen Orten sind. Und das glaube ich einfach.
Das stimmt. Es gibt eine Studie, Schulen, die Sichtbetonwände haben, werden viel weniger bemalt, als wenn so eine uselige Gipskartonwand oder sowas ist. Also vorher auch hat die große Angst, kann man nicht machen, wertige Oberfläche und so weiter. Also selbst Kinder verspüren es, da ist eine Wertigkeit dahinter und das will ich nicht zerstören. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, brennt mir eher auf der Zunge. Du hast irgendwann angefangen, dich von Klippen zu stürzen.
Ja, wir hatten ja das sportliche Thema gerade schon, irgendwann war es mit dem Motorsport vorbei.
Okay, um das abzuhaken, warum war es vorbei? Also hat das eine das andere abgelöst oder?
Ich bin in Sphären gekommen, wo es nicht mehr so einfach war, das aus der Hosentasche zu finanzieren. Also bin dann auch mal Porsche Supercup gefahren. Wenn du da richtig vorne mit dabei sein willst, dann verschlingt es wirklich sehr viel Geld. Und für mich war einfach so der Scheideweg. Ich habe es geschafft, in meiner Motorsportkarriere so gut zu fahren, dass ich quasi mit plus minus null diesen Sport betreiben konnte. Aber ich sage mal, so eine Porsche Supercup Saison kostet, wenn man sie wirklich ernsthaft betreiben will, zwischen 600.000 und 800.000 Euro pro Jahr. Und entweder du kriegst es mit Sponsoren gedeckt oder du zahlst das selbst. Für mich war die Selbstkasse einfach, das klar habe ich, wenn es mal nicht ausgegangen ist, ein bisschen was mitgebracht, aber niemals in diesem Umfang. Das heißt, entweder hat man die Sponsoren oder man fährt halt nicht. Mhm. Und mit dem Sieg der 24 Stunden auf der Nürburgring-Nordschleife in der GT4 war für mich auch bis wirklich so ein Ziel erreicht, wo ich sage, okay, das war jetzt einfach, das war mir wichtig, das wollte ich einfach mal schaffen. Und wie geht's jetzt weiter? Stecke ich meine Latten weiter hoch? Wie schaut der Plan aus? Und naja, sowohl die Zeitplanung als auch die Finanzplanung und auch die Lebensplanung war dann zum Schluss für mich irgendwo klar. Ich bin weit gekommen, aber ich bin nicht gut genug, damit ein Leben, geschweige denn eine Familie, unterhalten zu können. Und Gott sei Dank hatte ich ja parallel Bauingenieurwesen studiert und hatte diesen zweiten Weg offen. Habe dann meine Rennfahrerkarriere mit einem schönen Abschluss an den Nagel gehängt. Bin hin und wieder immer noch auf der Rennstrecke als Instruktor, was mir nach wie vor Spaß macht. Aber mein Fokus hat sich verlagert von Rennsport auf Bauen. Was natürlich emotional ein Loch gerissen hat, darf man nicht vergessen. Und dieses Loch hat dann eben das Wingsuit-Base-Jumping für mich gefüllt. Also ich konnte mich trotzdem weiterhin verausgaben und mir, meinem Geist und meinem Körper neue Peaks abverlangen, was einfach mein Leben bis dato geprägt hatte. Immer zu trainieren, auf etwas hinzutrainieren, besser zu werden, Erfolge einzufahren, das einfach von heute auf morgen nicht mehr zu tun, das ging nicht so einfach. Und dieser Wingsuit-Sport war ein sehr junger Sport. Und der hat mich erstens fasziniert und interessiert und zum anderen war es sehr einfach, in so einem jungen Sport schnell gut zu werden. Und halte bis heute zum Beispiel den Weltrekord in der größten Formation, den wir damals in den USA aufgestellt haben. Das war cool, es hat Spaß gemacht, ich war viel unterwegs.
Wie kommt man auf die Idee?
Ja. Naja, also wenn man mal hauptberuflich in einem Rennauto gesessen ist, sage ich jetzt mal, dann ist halt der Weg zum Tennisplatz halt irgendwie, das ist nicht der logische Weg gewesen für mich damals, ohne jetzt Tennis schlecht reden zu wollen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe halt irgendwas gebraucht, was Geschwindigkeit hat und was Speed hat und Luft hat mich schon immer fasziniert, tut es heute noch. Ich fliege auch leidenschaftlich gern als Privatpilot heute, also zu weiteren Terminen jetzt mit einem kleinen Flugzeug und die Luft hat mich einfach schon immer gepackt. Naja, und dann ging es halt los mit dem ersten Tandem-Fallschirmsprung, wo man das mal so testet und probiert. Aber noch bevor meine Füße den Boden wieder berührt haben, war für mich klar, das muss ich machen.
Aber es ist ja alles andere als, ich gehe jetzt mal ein bisschen runter von Rennsport und Adrenalin und gehe mal so langsam in die Bauwelt rein. Ich meine, das ist ja noch krasser, eine Adrenalin, oder?
Lass uns mal kurz beschreiben, was es ist, dieses Basejumpen. Mach's mal bitte.
Okay, ich versuch's. Wingsuit Basejumping gerne auch googeln für die, die sich das jetzt schlecht vorstellen können. Aber man hat einen Anzug, einen Flügelanzug an und springt damit von einer Felsklippe. Und dieser Flügelanzug ermöglicht, ab einer gewissen Fallgeschwindigkeit und Anströmung einen Gleitwinkel zu fliegen. Und das Gefühl, das man dabei erfährt, ist wirklich wie der Vogelflug. Also ich gleite mit diesem Anzug mit einer vergleichbar hohen Geschwindigkeit, also im Vektor fast 200 Stundenkilometer, durch die Luft und kann selber wählen, wo ich hinfliege. Und die ersten Sprünge waren natürlich immer weit weg vom Berg. Und als dann die Routine und die Sicherheit kam, dann wollte man natürlich auch da wieder den Next Step wagen und dann fliegt man halt mal so ein Flussbett runter oder durch eine Schlucht runter oder ein Gletscherfeld entlang. Und es gibt auf der ganzen Welt wunderschöne Orte. Die Natur ist ja ein Schauspiel, was es da alles für besondere Orte gibt. Das das zu erkennen als großen Spielplatz. Für mich war die Welt einfach ein großer Spielplatz. Irgendwo konnte man irgendwo schon mal runterspringen. Und wenn man nicht runterspringen konnte, dann ist man aus dem Hubschrauber gesprungen. Aber irgendwie diese Lines, ich bin ja nur noch durch die Berge und auch im Urlaub, ich habe überall nur noch Lines gesehen, wo man runterfliegen könnte. Und das ist auch echt ein schöner Lebensabschnitt gewesen. Es war gut, dass es dann vorbei war. Es ist ein gefährlicher Sport, den ich dann irgendwann auch an den Nagel gehängt habe. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte und dass ich da heil rausgekommen bin.
Wie übt man das denn?
Fallschirmspringen aus dem Flugzeug ist so der erste Step. Für viele ist das ein gefährlicher Sport. Für mich ist Fallschirmspringen, das ist, ich würde sagen, es ist sicherer als Radlfahren, weil auf dem Fahrrad begegne ich sehr vielen anderen Verkehrsteilnehmern, die für mich hier Gefahr darstellen. Der Sprung aus dem Flugzeug mit einer wirklich mittlerweile sehr ausgefeilten und gut funktionierenden Technik, also was Fallschirm, Reservefallschirm, automatische Notauslösung und so weiter angeht. Die Kontrolle dieser Mechanismen, da gibt es auch so TÜV-ähnliche Kontrollen dieser ganzen Sachen, die man dann machen muss. Also Fallschirmspringen an sich finde ich nicht gefährlich. Das ist wirklich ein schöner, sicherer Sport.
Warst du schon mal Fallschirmspringen,
Sascha? Paragliden war ich mal.
Das zum Beispiel, das finde ich, das unterschätzen viele. Also ich finde Paragliding und Basejumping ist auf Augenhöhe. Weil,
das würde ich jetzt nicht behaupten, als ich mir die YouTube-Videos angeschaut habe.
Ich bin vielleicht schneller, aber ich komme halt mit der Wingsuit auch wieder schneller weg. Aber mit, was weiß ich, 30, 40, 50 Metern Luftstand mal so eine einklappende Paragliding-Kappe zu haben, da hilft dir deine Reserve auch nichts. Also wie auch immer, man kann ja da immer in verschiedensten Horrorszenarien immer denken. Aber auch Radlfahren zwischen den Autos und da den Berg runter, das darf man nicht unterschätzen. Und ich bin halt mit dem Fallschirm, ich habe immer meine 1000 Meter unter mir, wenn ich versuche, meinen ersten Schirm zu öffnen. Und der geht auch meistens auf. Ich habe in meinen 1500 Sprüngen auch nie eine Fehlfunktion gehabt. Und beim Fallschirmspringen hat man noch die Reservekappe dabei, beim Basejumpen dann nicht mehr. Aber die Technik funktioniert. Die Gefahr war immer der Springer selber. Also Fehleinschätzung, menschliches Versagen, die Richtung. Also die Technik ist gut, aber ich sage immer, die Gefahr liegt im Sportler selber.
Das allererste Mal, wo du vor der Klippe stehst und sagst, okay, ich habe jetzt 800 Fallschirmsprünge hinter mir, ich kann fliegen. Aber du stehst das erste Mal mit einem Stück Plastik an der Klippe, 800 Meter unter dir nichts und du gehst einen Schritt nach vorn. Wie bescheuert, muss man sagen.
Ja, für mich war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht bescheuert, sondern das war einfach der Next Step. Und man hatte dann schon so viel Erfahrung gesammelt. Man darf auch nicht vergessen, also diese Verhältnisse, die sich dann da einstellen, es gab dann auch Sprünge, die mir zu langweilig waren. Also so verzerrt ist es dann vielleicht auch für den einen oder anderen, aber ich habe auch manche Sprünge irgendwann nicht mehr gemacht, weil es mir zu langweilig war.
Weil keine Schlucht oder
ja, was macht's denn dann? Oder ich war irgendwie schon zu oft gesprungen oder ich kann es dann schon. Oder auch der Sprung aus dem Flugzeug, das war dann irgendwie, ist dann fast langweilig geworden, weil man es halt schon kennt und weil man jetzt weiß, wie es abläuft. Aber da liegt dann auch oft die Gefahr drin, dass man dann durch diese Routine Sachen unterschätzt oder den Respekt verliert. Ich nenne es mal Respekt, den man da einfach weiterhin braucht.
Was ist das größte Risiko, was du bei diesem Flug erleben kannst? Sind es irgendwelche Winde oder Fehleinschätzungen der Geschwindigkeit und Nähe zu Hindernissen oder sowas? Oder weshalb verunglücken Menschen dort?
Aus meiner Sicht immer, weil sie eine falsche Entscheidung treffen. Also es gibt einen ganz kleinen Anteil an Unfällen, die darauf zurückzuführen sind, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Oder dass sich der Pilot Shoot, also der kleine Schirm, der den großen rauszieht, sich im Beinflügel verfängt oder einen Knoten macht. Aber das sind so Sachen, also es ist genauso wahrscheinlich, wie vom Blitz getroffen zu werden. Aber ein sehr großer Anteil der Unfälle, die es gibt, sind Fehlentscheidungen. Die springen trotz falscher Wetterbedingungen, zum Beispiel bei zu viel Wind oder schlechter Sicht oder zu wenig Licht. Es gibt Unfälle, ganz bekannter Unfall war Dean Potter im Yosemite Valley, der halt einfach bei Dämmerung gesprungen ist, weil er vom Park Ranger nicht erwischt werden wollte, weil es halt illegal war und halt die Ledge nicht gesehen hat, in die er dann eingeschlagen ist. Dann gibt es die Unfälle, die sind gesprungen, obwohl sie ihre Handschuhe vergessen hatten. Bei Winter, bei kalten Temperaturen. Im Flug sind die Finger eingefroren und haben dann quasi ihre Handle zum Auslösen des Schirms nicht mehr gefunden, weil die Hand taub war. Und dann natürlich die Klassiker und aus meiner Sicht größte Unfallursache ist einfach die Fehleinschätzung in der Line. Also oft zu langsames Fliegen, damit Strömungsabriss, zu enge Kurven fliegen, zu knapp über dem Boden oder halt einfach zu unerfahren mit zu wenig Übung in neue Bedingungen reinspringen. Also sich neue Suit, neue Line, neuer Ort, anderes Wetter, anderer Luftdruck und sich einfach zu wenig darauf vorbereitet zu haben. Also unterm Strich Die größte Gefahr ist man selbst.
2017 war dein letzter Sprung.
Genau.
Wie war das denn dann danach? Also weil du sagtest, nach dem Rennsport, das wäre gar nicht gegangen, direkt auf Null zu gehen. Wie hast du das denn dann kompensiert?
Ja, sehr lange Geschichte. Würde jetzt vielleicht hier den Rahmen sprengen. Aber ich habe mich natürlich irgendwann gefragt, was denn die Triebfeder in einem ist, die einen so weit gehen lässt. Und nachdem ich jetzt heute einer von 2 Personen bin aus einem Personenkreis von 10, die noch da sind und die anderen 18 im Laufe der Zeit in diesem Sport verunglückt, aus der Gruppe, mit der ich unterwegs war, war mir halt schon irgendwann ja unterschwellig bewusst, dass irgendwas nicht richtig ist. Also was ist denn jetzt der Grund, dass man überhaupt aus dem Flugzeug springen muss? Und was ist der Grund, dass einem das tatsächlich irgendwann nicht mehr reicht? Warum muss man denn jetzt wirklich nochmal einen draufsetzen, immer wieder? Und dann hat man es geschafft, dass man in einer Wingsuit an der Felsklippe steht und da runterspringt und denkt sich, boah, wie verrückt und cool ist es eigentlich, dass man wie ein Vogel durch die Luft fliegen kann. Und gleichzeitig, wie krank kann das vielleicht wirken, wenn der dann sagt, okay, das reicht mir nicht. Ich will noch mehr. Ich will noch enger an den Fels. Ich will noch tiefer. Ich will zwischen den Bäumen durchfliegen, nicht oben drüber. Das hat mich stark verunsichert, damals schon. Und ein Moment hat mich aber dann wachgerüttelt. Und zwar sind wir zu dritt losgesprungen und nur zu zweit angekommen. Einer ist bei diesem Sprung leider verunglückt. Und der zweite, mit dem ich sicher gelandet bin, der hat dann gesagt, er hat den Hubschrauber schon angerufen. Die Bergung dauert so 1,5 Stunden, treffen wir uns in 2 Stunden wieder oben für den nächsten Sprung. Also diese krasse Abgestumpftheit, diese Trockenheit und auch das Reden mit diesen Sportlern über die Unfälle von Kollegen, mit denen man vielleicht auch schon mal gesprungen ist oder gut kannte. Es war wirklich, das waren Gespräche wie übers Wetter. Und man hat sich halt selber immer davor geschützt, indem er gesagt hat, ja, hat er gewusst, was er da macht. Und er hat auch gewusst, welche Gefahren er sich aussetzt. Und den Fehler, den er da gemacht hat, den hätte er halt eben machen dürfen. Das weiß man ja. Also das sind die Sachen, die man sich dann einredet, um sich selber da wieder aus dieser moralischen Affäre zu ziehen. Ich konnte es dann nicht mehr, mich aus dieser moralischen Affäre ziehen, aber ich konnte auch nicht sofort aufhören. Dadurch ist bei mir auch so ein bisschen offengelegt worden, dass das eine kleine Suchtkomponente auch mit reinspielt. Und ich wollte und musste dann auch noch unbedingt einen letzten Sprung machen. Den letzten Sprung wollte ich mit meinem Mentor damals machen, der mich in diesen Sport hineinbegleitet hat, dem ich auch sehr dankbar bin, was er mir alles beigebracht hat und erklären hat. Und der Mentor ist leider wenige Wochen vor diesem letzten Sprung tödlich verunglückt, obwohl er viel erfahrener, viel älter, viel länger schon in diesem Sport war. Und dann, naja, das war dann echt einfach das letzte Zeichen, das ich noch gebraucht habe, um zu wissen, es ist gut, dass es jetzt vorbei ist. Und um deine Frage abschließend zu beantworten, kompensieren musste ich es dann nicht mehr, weil ich die Triebfeder bei mir entdeckt habe, was mich so geleitet hat, was mich da immer wieder durch dieses Nadelöhr der Extreme geschoben hat. Und ich konnte dann anfangen, das im persönlichen Coaching und in der Persönlichkeitsentwicklung nach und nach einfach aufzulösen. Das ist kein Schalter, den man umwirft. Das ist jahrelange harte Arbeit und schmerzhafte Erkenntnisse, die auch dabei sind. Aber als Fazit würde ich sagen, jeder Mensch auf dieser Welt kämpft in seinem Leben mit Mustern und Glaubenssätzen und eben auch mit Verletzungsstrukturen und die unterschiedlichste Ausprägungen dann haben im Leben. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das anzuschauen. Und das kann man nicht alleine und das kann man nicht mit dem Ehepartner. Da braucht man eine Art Coach, wo man sich diesen Themen annähert und dann einfach wie eine Zwiebel anfängt, diese Schalen abzuziehen, um an den Kern vorzudringen. Aber es ist lebensverbessernd und schöner, wenn man es dann gelöst hat.
Inwieweit hat dich deine Family dabei unterstützt, genau diesen Weg einzuschlagen, dass die selber nicht mit dieser Riesenangst leben mussten, dass du das letzte Mal wegfährst und nicht mehr wiederkommst? Also ist da ein großes Aufatmen durchgegangen? Ich gesagt, wir bringen natürlich Dir jeden Coach dieser Erde, aber mach's bitte.
Ja, also draufgekommen bin ich selber, dass ich das machen will, weil ich jetzt selber gespürt habe, dass was schiefläuft. Aber durchgehen musst du selber. Also da kann dich auch keiner hinmotivieren. Er hat auch wieder so suchtähnliche Verhaltensweisen, weil wissen tust du es ja, dass das nicht so cool ist, was du da machst. Aber wenn dir jemand sagt, du, das ist nicht so cool, was du da machst, das weißt du ja schon. Also wenn du einem Alkoholiker sagst, du, der Alkohol tut dir nicht gut, hör auf. Das weiß er ja schon. Also das braucht man ihm nicht sagen, deswegen hört er nicht auf. Meine Familie war da sehr unterschiedliche Einstellung. Mein Vater hat gesagt, ja, du wirst schon wissen, was du machst. Meine Mutter war schwer dagegen. Meine Geschwister haben immer nur die Augen zugehalten, wenn sie die Videos angeschaut haben. Natürlich waren die froh, dass ich dann aufgehört habe, aber im Grunde konnte mich auch nie jemand davon abhalten. Also ich habe mich auch nicht bremsen lassen. Also wenn jemand gesagt hat, hör auf, dann gesagt, meine Entscheidung. Ich mache, was ich will. Und an dem Punkt hat sich auch meine Mutter so die Zähne ausgebissen, weil ich war so gerade der junge Mann, der nicht mehr ihr Kind ist, auf den sie jetzt nicht mehr so einwirken konnte wie früher. Sie konnte mir nicht mehr verbieten, da auf den Berg hoch zu klettern und runterspringen. Und das hat sie sehr verletzt. Im Nachhinein tut mir das sehr leid, was ich ihr da angetan habe. Aber es war Teil meiner Reise und jeder Teil davon war irgendwo wichtig für den Punkt, an dem ich jetzt gelangt bin. Aber hätte natürlich auch schief gehen können.
Was nimmt denn jetzt dein Leben ein? Also vorher war es ja ein zentraler Bestandteil. Du hast nebenbei immer mal studiert und schnelle Autos gefahren und so weiter. Aber wie verbringst du jetzt deine Zeit? Würdest du?
Hier steht ja nichts.
Also bauen.
Was machst du eigentlich?
Bauen nimmt tatsächlich einen großen Anteil ein. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, die Luft interessiert mich nach wie vor brennend. Ich mache gerade einen Schein nach dem anderen pilotenmäßig. Ich habe jetzt auch die Instrumentenflugberechtigung gemacht, habe jetzt die Multi-Engine gemacht und engagiere mich ab nächsten Jahr bei den Hagelfliegern als Bereitschaftspilot für die Hagelabwehr hier unten.
Flugzeug oder Hubschrauber?
Flugzeug. Mhm. Hubschrauberschein werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal machen, eher so aus Interesse. Das ist auch Gott sei Dank alles nicht teuer. Das hat mich überrascht, wie günstig man da überall solche Scheine machen kann. Also auch als Ansporn für diejenigen, die überlegen, einfach machen. Das kriegt man schon irgendwie unter. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Hirn braucht Futter. Also was ich vorher mit irgendwie extremen Sachen so betäubt und übermalt habe, kann ich jetzt eigentlich sehr gut stillen mit Lernen. Also neue Sachen lernen, mich in neue Sachen reindenken, zerfieseln, optimieren und mitwursteln. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Dann habe ich jetzt zwei Kinder, die mich auch vor allem nachts gut beschäftigen. Und wie eingangs erwähnt, Zeiten ändern sich, man selbst ändert sich, die Rahmenbedingungen ändern sich. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich nichts mehr kompensieren muss. Und das habe ich sicher der Persönlichkeitsentwicklung zu verdanken.
Boah, geil. Sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich freue mich drauf, dich irgendwann wiederzusehen.
Ich mich auch.
Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank.